Ja, unser Thema für heute Morgen lautet, ist mit dem Tod alles vorbei? Und wir wollen uns zunächst einmal folgende Situation gemeinsam vorstellen. In einer Leichenhalle einer großen Stadt gehen Familienangehörige und Freunde still an dem offenen Sarg vorbei, in dem ein 17-Jähriger aufgebahrt ist. Die Mutter wiederholt dort immer wieder unter Tränen: Tommy ist jetzt glücklich. Gott wollte Tommy bei sich im Himmel haben. Und zur gleichen Zeit zündet etwa 11.000 Kilometer davon entfernt in Indien der älteste von drei Söhnen den Holzstoß für eine Feuerbestattung des verstorbenen Vaters an. Das prasselnde Feuer wird übertönt von den Brahmanen, der die in Sanskrit verfassten Mantras singt: Möge die Seele, die unsterblich ist, in dem Bemühen fortfahren, mit der letzten Wirklichkeit eins zu werden. Gemäß dem islamischen Glauben wird es nach dem Tod einen Gerichtstag geben, an dem Allah das Leben eines jeden bewerten wird und den Betreffenden entweder für ein Leben im Paradies oder für die Feuerhölle bestimmen wird. Ja, in manchen Ländern sind die Ansichten über die Toten so eine Mischung aus Brauchtum und aus nominellem Christentum. So lassen zum Beispiel viele Christen, wenn jemand gestorben ist, Fenster und Türen weit offen, und der Sarg wird so aufgestellt, dass die Füße des Verstorbenen in Richtung Haustür zeigen. Warum? Nun, man glaubt, dass der Geist des Verstorbenen dadurch besser den Weg hinausfindet. Oder andernorts ist es üblich, einfach die Spiegel zu verhängen. Warum macht man das? Nun, weil man meint, darin den Geist des Toten zu erblicken. Ja, in der Regel wird dann 40 Tage später für den Verstorbenen eine sogenannte Aussegnung gehalten, bei der dann Freunde und Angehörige zusammenkommen, um die Himmelfahrt der Seele zu feiern. Miguel de la Unno, das ist ein Gelehrter des 20. Jahrhunderts aus Spanien, er schrieb hierzu, dass der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele ein Wollen ist, aber ein so starkes, dass es die Vernunft umstoßend über sie hinwegfegt. Also mit anderen Worten, es gibt also Menschen, die glauben, dass mit dem Tod alles vorbei ist. Und zu diesen Menschen gehören unterschiedliche Menschen. Da gibt es die berühmten Philosophen des Altertums, Aristoteles oder Epikur, oder der Arzt Hippokrates, der schottische Philosoph David Hume oder auch Jawaharlal Nehru, das ist Indiens erster Ministerpräsident nach der Unabhängigkeit. Für sie und viele andere entbehrt es jeglicher Grundlage, dass emotionelles, das intellektuelles Leben in einer unpersönlichen, in einer schattenhaften Seele getrennt vom Körper weiter existiert. Aber angesichts dieser gegensätzlichen Vorstellungen erhebt sich dann natürlich die Frage: Haben wir denn eine Seele? Und wir müssen uns fragen, wenn wir keine Seele besitzen, die unsterblich ist, ist dann mit dem Tod absolut alles vorbei? Nun, Tatsache ist auf jeden Fall, dass selbst diejenigen, die behaupten, dass der Tod natürlich ist, sich dennoch schwer damit abfinden können, wenn jemand verstorben ist. Es ist einfach schwer vorstellbar, dass mit dem Tod Endstation ist. Wer stirbt, so beschreibt es allerdings die Bibel, der findet sein Ende. Und gemäß der Bibel ist der Tod das Ende aller Menschen. Wir wollen das in unserer Bibel einmal nachlesen, gemeinsam in Prediger Kapitel 7, im Vers 2. Prediger Kapitel 7, im Vers 2. Hier heißt es: Besser ist es, in das Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus des Festmahls zu gehen. Denn das ist das Ende aller Menschen. Und der Lebende sollte es sich zu Herzen nehmen. Wie ist das zu verstehen? Was ist damit gemeint, wenn hier vom Ende aller Menschen gesprochen wird? Ist mit dem Tod wirklich alles, absolut alles vorbei? Nun versetzen wir uns noch einmal in die Lage von Ramon. Ramon war noch ein kleiner Junge, als ein guter Freund bei ihm bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Das war für ihn ein ziemlicher Schock. Und noch Jahre später hat er darüber nachgedacht, was da bei diesem Unfall eigentlich passiert war. Warum beschäftigt er sich mit dieser Frage? Nun, weil der Tod einfach etwas Unfassbares ist. Normalerweise möchte niemand sterben, egal wie alt man ist. Und viele fürchten sich sogar davor, was nach dem Tod geschieht. Und was bekommt man als Antwort, wenn man danach fragt? Nun, viele glauben ja, dass ein Teil des Körpers einfach irgendwie weiterlebt. Sie denken, gute Menschen kommen in den Himmel, schlechte werden ewig für ihre Sünden büßen. Und andere wiederum sind der Meinung, dass nach dem Tod einfach alles aus ist. Man ist irgendwann komplett vergessen. Jetzt wollen wir diese Gedanken einmal weiterdenken. Was würden denn diese beiden Aussagen in der Konsequenz bedeuten? Nun, die erste Aussage setzt doch voraus, dass der Mensch beim Tod gar nicht richtig stirbt. Und die zweite Aussage würde bedeuten, dass das Leben eigentlich gar keinen Sinn hat. Und wer so denkt, der mag sehr schnell resignieren und nach dem Motto leben: Lasst uns essen, lasst uns trinken, denn morgen werden wir sterben. Aber was lehrt die Bibel zu diesem Thema? Nun, die Bibel lehrt auf jeden Fall nicht, dass beim Tod irgendein Teil den Menschen überlebt. Der König Salomo, der hat das sehr schön formuliert, ebenfalls in dem Bibelbuch Prediger, und vielleicht haben wir es noch aufgeschlagen, dann brauchen wir nur eine Seite weiter blättern zu Prediger Kapitel 9, und dort ist es der Vers 5. Hier sagte der Salomo: Denn die Lebenden sind sich bewusst, dass sie sterben werden. Was aber die Toten betrifft, sie sind sich nicht des Geringsten bewusst. Auch haben sie keinen Lohn mehr, denn die Erinnerung an sie ist vergessen. Wer sich nicht des Geringsten bewusst ist, nun, der nimmt in seiner Umgebung absolut nichts wahr. Er kann weder etwas fühlen, noch kann er irgendwie handeln. Daher können Tote den Lebenden weder helfen, noch können sie ihnen irgendwie schaden. Obwohl viele Menschen anderer Meinung sind, wollte Gott allerdings nie, dass Menschen sterben. Er schuf Adam mit der Aussicht, ewig zu leben auf einer Erde. Den Tod, den erwähnte Jehova Gott Adam gegenüber nur ein einziges Mal, und zwar als Strafe für Sünde. Gott gebot Adam, von der Frucht eines ganz bestimmten Baumes dürfe er nicht essen. Und würde er es dennoch tun? Nun, erst dann würde er ganz bestimmt sterben. Hätte also Adam und hätte auch Eva Gott gehorcht? Nun, dann wären sie und alle ihre treuen Nachkommen für immer hier auf der Erde am Leben gewesen. Aber Adam ignorierte Gottes Warnung. Er war ungehorsam und als Folge hierdurch wurde er ein Sünder und er musste letztendlich sterben. Nach seinem Tod lebte er nicht weiter. Er existiert einfach nicht mehr. Was Gott damals zu ihm sagte, das wollen wir gemeinsam lesen. In 1. Mose im Kapitel 3, im Vers 19. 1. Mose Kapitel 3, im Vers 19. Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn aus ihm wurdest du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und da wir alle von Adam abstammen, haben auch wir die Sünde und den Tod. Also diese feste Zusage, wieder zum Staub zurückzukehren, von ihm vererbt bekommen. Nun, was sagte Jesus Christus zum Thema Tod? Nun, zur Zeit Jesu gab es Geistliche, die ja nicht an die Auferstehung der Toten glaubten. Und interessant ist die Haltung, die Jesus Christus ihnen gegenüber dort eingenommen hat. Jesus stimmte nämlich mit ihrer Haltung, mit ihrer Überzeugung nicht überein. Aber auf der anderen Seite lehrte Jesus Christus auch nicht, dass beim Tod des Menschen irgendein Teil dort weiterleben würde. Als Jesu Freund, der Lazarus, starb, da sagte Jesus: Lazarus, unser Freund, ist zur Ruhe gegangen. Doch begebe ich mich dorthin, um ihn aus dem Schlaf zu wecken. Das sagte er zu seinen Jüngern. Die Jünger damals verstanden das nicht und sagten dann zu ihm: Herr, wenn er zur Ruhe gegangen ist, dann wird es doch sicher besser mit ihm werden. Und dann heißt es im Bibelbericht: Jesus hatte jedoch von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von dem Ruhen des Schlafes. Nun sagte Jesus daher frei heraus zu ihnen: Lazarus ist gestorben. Jesus hat hier bei dieser Begebenheit eine Metapher verwendet, also so einen bildhaften Gebrauch, um etwas zu veranschaulichen. Und diese Metapher greift Jesus dann später noch einmal auf, als er mit Martha, also der Schwester des Lazarus, spricht, um sie zu trösten, indem er zu ihr sagt: Dein Bruder, er wird auferstehen. Aber Jesus, er sagte bei dieser Begebenheit noch etwas viel Verheißungsvolleres. Denn er sagte dort: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer Glauben an mich ausübt, wird zum Leben kommen, selbst dann, wenn er stirbt. Und das waren von Jesus keine leeren Worte, sondern er lieferte vor vielen Augenzeugen den Beweis, indem er den bereits 4 Tage toten Lazarus wieder zum Leben auferweckte. Viele Jahre später dann schrieb der Apostel Johannes die Apokalypse, also das Bibelbuch Offenbarung. Und auch hier finden wir die Worte, die Jesus Christus dem Apostel Johannes gab, indem er ebenfalls bekräftigt, dass die Toten wieder auferweckt werden. Denn in der Offenbarung wird eine Zeit beschrieben in der Zukunft, in der alle, die im Tod gefangen sind, wieder befreit werden. Was ist daher der Tod? Wie beschreibt die Bibel den Tod? Nun, letztendlich kehrt der Tod den in 1. Mose Kapitel 2 im Vers 7 beschriebenen Prozess einfach um. Um welchen Prozess geht es dort? Nehmen wir einmal die Bibel zur Hand und schlagen wir 1. Mose Kapitel 2, den Vers 7 gemeinsam auf. Hier lesen wir: Und Jehova Gott ging daran, den Menschen aus Staub vom Erdboden zu bilden und in seine Nase den Odem des Lebens zu blasen. Und der Mensch wurde eine lebende Seele. Also mit dem Tod hört die Atmung auf. Die Lebenskraft entweicht, die Gedanken, sie vergehen. Die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter, indem sie ganz deutlich sagt, dass im Tod sowohl Mensch als auch Tier gleich sind. Mit dem Tod endet daher jede Kommunikation. Es endet jedes Gefühl, jedes Denken, ja, das komplette Dasein. Ist das nicht eine frustrierende Tatsache? Nun, die Tatsache, dass sich viele Menschen mit dieser Frage beschäftigen, dass der Tod nicht nur eine frustrierende Tatsache ist, zeigt, dass der Tod gegen die menschliche Natur ausgerichtet ist. Der Mensch, er wurde erschaffen, um zu leben und nicht, um zu sterben. Und genau an diese fundamentale Wahrheit, an diese berechtigte Hoffnung auf ewiges Leben, werden wir Christen bei der jährlichen Feier zum Gedenken an den Tod Jesu Christi immer wieder erinnert. Aber warum war denn der Tod Jesu nicht das Ende? Nun, niemand von uns, der sich mit der Bibel intensiv beschäftigt, bleibt unbeeindruckt davon, welche Bedeutung dem Tode Jesu in der Bibel beigemessen wird. Wie die Bibel zeigt und wie die Geschichte auch immer wieder belegt, ruht seit dem Sündenfall Adams der Zorn Gottes auf der Menschheit. Und deutlich ist das ja dadurch zu erkennen, dass der Mensch letztendlich immer wieder stirbt. Keiner kann dem Tod entgehen. Also die Gegenherrschaft Gottes oder die Gegenherrschaft des Teufels zu der Herrschaft Gottes ist nicht einmal ansatzweise in der Lage, die Menschheit vor stetig wiederkehrenden Unglücken wie so einem Todesfall zu schützen. Und keiner irdischen Regierung ist es bisher gelungen, auch nur die Grundbedürfnisse seiner Bürger zu befriedigen. Es liegt daher auf der Hand, dass auf dem System von heute nicht der Segen Gottes ruht. Aber daher noch einmal die Frage: Warum ist Jesu Tod nicht das Ende? Wie wirkt das Lösegeld? Nun, Adam und Eva wurden ja als vollkommene Menschen erschaffen. Und wenn sie Gott treu geblieben wären, nun, dann wäre die Erde jetzt ja mit ihren gesunden, glücklichen Nachkommen bewohnt, die ewig in einem Paradies auf der Erde leben würden. Aber leider setzten sich ja Adam und Eva über Gottes Gebote hinweg. Und deshalb wurden sie auch zu ewigem Tod verurteilt und sie wurden aus dem Garten Eden vertrieben. Als sie schließlich Kinder bekamen, nun, da waren sie bereits Sünder. Sie wurden immer älter und sie starben schließlich. Und das beweist, dass Jehova Gott immer Wort hält. Er steht zu seinem Wort. Jehova ist vollkommen gerecht. Er macht keine Ausnahmen. Als Nachkommen Adams sind wir daher heute alle mit einem unvollkommenen Körper geboren, sind mit Sünde behaftet und werden daher folglich auch irgendwann sterben. Als Adam sündigte, nun, da trug er uns sozusagen bereits in sich und so wurde das Todesurteil nicht nur über ihn, sondern auch über uns gesprochen. Und Jehova, er kann diesen Prozess nicht einfach uns ersparen, ohne dass so ein Lösegeld bezahlt wird. Denn wie wollte Gott sonst zu seinem festen, unveränderlichen Wort stehen? Und demnach gilt für uns alle genau das, was der Apostel Paulus über sich persönlich feststellte. Und was stellte er fest? Nun, das lesen wir gemeinsam in Römer Kapitel 7, im Vers 14 und im Vers 24. Römer 7, Vers 14, da sagt Paulus über sich: Denn wir wissen, dass das Gesetz geistig ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Und Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich befreien von dem Leib, der diesem Tod verfallen ist? Ja, nur Jehova Gott. Er hat für die nötige Rechtsgrundlage sorgen können, damit wir wieder von Sünde und Tod befreit werden können. Nur Jehova Gott kann das Urteil des ewigen Todes gegen uns aufheben. Und das hat Jehova bereits getan, indem er seinen geliebten Sohn auf die Erde sandte, damit er Menschen als Mensch geboren wird und damit er durch seinen Tod ein Lösegeld, ein Loskaufspreis für einen jeden von uns zahlen konnte. Ja, im Gegensatz zu Adam blieb Jesus vollkommen. Er beging keine Sünde. Und somit hat Jesus Christus das Potenzial, eine Familie vollkommener Menschen gründen zu können. Aus diesem Grund lehrt auch die Heilige Schrift, da ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Ein Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als ein entsprechendes Lösegeld für uns alle dahingegeben hat. Wir können das in 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6 nachlesen. Aber wie wirkt denn das Lösegeld? Das kann man sehr gut veranschaulichen. Man kann es nämlich veranschaulichen mit einem betrügerischen Bankmanager, der viele Menschen um sämtliche Ersparnisse gebracht hat, der sie in Schulden gestürzt hat. Nun, dieser Bankmanager, der wird mit Sicherheit zu Recht bestraft. Allerdings nützt das den Opfern sehr wenig. Denn die unschuldigen Opfer sind trotzdem völlig mittellos und sie können dort sich selbst mit Sicherheit nicht aus dieser misslichen Situation befreien. Würde aber an dieser Stelle ein reicher Wohltäter für den Konkurs der Bank aufkommen, nun, dann könnte er dafür sorgen, dass die verloren gegangenen Mittel erstattet werden und so die Schulden der Einzelnen wieder erlassen. Und so ähnlich hat auch Jehova Gott und sein lieber Sohn die Nachkommen Adams auf der Grundlage des Loskaufsopfers Jesu freigekauft. Und aus diesem Grund konnte Johannes der Täufer auch von Jesus Christus sagen: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Was das Lösegeld Jehova gekostet haben mag, das lässt sich an einer Begebenheit aus dem Leben des Jakob veranschaulichen. Und Jakob, wissen wir, der hatte verschiedene, viele Söhne. Und Josef war jemand, den der Jakob ganz besonders liebte. Und darauf waren die Brüder von Josef eifersüchtig. Sie hassten ihn deswegen, sie waren neidisch auf ihn. Aber trotzdem war Josef bereit, auf die Bitte seines Vaters hin nachzusehen, wie es seinen Geschwistern dort geht. Und er ging damals eine Strecke von über 100 Kilometer, um die Brüder dort zu besuchen. Wie muss Jakob später zumute gewesen sein, als ihm dann das blutgetränkte Gewand seines Sohnes präsentiert wurde? Er rief damals aus: Es ist das lange Gewand meines Sohnes. Ein bösartiges, ein wildes Tier muss ihn gefressen haben. Josef ist ganz bestimmt zerrissen worden. All das hat den Jakob damals wirklich unglaublich mitgenommen. Und er hat viele Tage um seinen Sohn getrauert. Nun lässt sich Jehovas Reaktion natürlich nicht mit der Reaktion unvollkommener Menschen dort veranschaulichen und vergleichen. Aber über diesen Bericht nachzudenken, hilft uns bis zu einem gewissen Grad nachzuempfinden, wie Jehova Gott sich gefühlt haben muss, als sein geliebter Sohn auf die Erde kam, dort misshandelt wurde und dann grausam zu Tode gebracht wurde. Fassen wir daher an dieser Stelle noch einmal das zusammen, was wir bisher besprochen haben. Wir haben erstens gesagt, der Tod ist die Strafe für Sünde. Zweitens haben wir gesagt, Jesus, er beging keine Sünde. Er bewahrte sich also das Recht, als Mensch endlos weiterzuleben. Und drittens haben wir festgestellt, dass Jesus als Geistwesen auferweckt wurde und dass er den Wert seines vollkommenen menschlichen Lebens seinem Vater Jehova dargebracht hat. Und genau dadurch wurde die Schuld bezahlt, die wir, die du und ich als Sünder bei Jehova Gott haben. Lesen wir daher an dieser Stelle einmal gemeinsam 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 14 und 15. Denn die Liebe, die der Christus hat, drängt uns. Denn so haben wir geurteilt, dass ein Mensch für alle gestorben ist. Also waren alle gestorben. Und er ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt worden ist. Ja, jetzt gibt es also eine Grundlage, auf der die Folgen der ererbten Sünde beseitigt werden können. Aber gewährt Jehova Gott jetzt einfach so pauschal eine Generalamnestie? Nein. Denn die Bibel macht ganz klar deutlich, dass weiterhin Gehorsam erforderlich ist. Wir sind gefordert, Jehova Gott und Jesus Christus weiterhin genau kennenzulernen und dann auch unserem Wissen gemäß zu handeln. Dass Jehova allerdings Jesus aus dem Grab befreite, gibt allen Menschen die Gewissheit, dass Jehovas kommender Gerichtstag eintreffen wird und dass es auch eine Auferstehung der Toten geben wird. Die Frage ist aber noch: Was wird das Ende für einen jeden von uns persönlich bedeuten? Ist mit dem Tod alles vorbei? Nun, die Frage wäre mit einem eindeutigen Ja zu beantworten, wenn es Gott und Christus nicht gegeben hätte. Darum soll es in diesem Abschnitt des Vortrages nun darum gehen, was das Ende für uns persönlich bedeuten wird. Nun, es kann auf jeden Fall ewiges Leben auf der Grundlage des Lösegeldes bedeuten. Kann man es sich durch gute Werke einfach erarbeiten? Nun, Tatsache ist, dass auf das Lösegeld niemand von uns auch nur im geringsten einen Rechtsanspruch hat. Aber dennoch können Millionen Menschen, die daran glauben und dann auch entsprechend handeln, Freunde Gottes werden und dürfen darauf hoffen, in einem Paradies auf der Erde zu leben. Dass man ein Freund Gottes werden kann, ist aber lange noch keine Garantie dafür, dass man das dann auch für immer bleibt. Damit wir am Tag des Gerichts sicher davonkommen, müssen wir beständig anerkennen, dass Gott existiert und dass seine Maßstäbe die richtigen Maßstäbe für uns sind. Ja, wir müssen das Lösegeld, das durch Christus bezahlt wurde, anerkennen. Und das können wir durch tätigen Glauben. Ein tätiger Glaube wiederum, er setzt voraus, dass man Gott gehorcht. Wir können Dankbarkeit für das Lösegeld zeigen, indem wir nach dem leben, was Jesus Christus lehrte. Und das schließt unter anderem ein, Gottes Sittenmaßstäbe zu akzeptieren und sie dann auch im täglichen Leben zu praktizieren. Nehmen wir uns daher persönlich immer wieder genügend Zeit, mit Jehova im Gebet darüber zu sprechen. Persönlich und auch als Familie die Bibel zu lesen, christliche Zusammenkünfte zu besuchen und anderen von der Hoffnung, die wir haben, auch zu erzählen. Aber ist das Lösegeld denn wirklich notwendig? Es gibt doch auf der anderen Seite auch viele wissenschaftliche, vielversprechende Ansätze. Es gibt zum Beispiel die Nanotechnologie. Nanotechnologie, also der Bau von Maschinen im Nanometerbereich, also einem Milliardelsten von einem Meter, das weckt heute große Hoffnung. Und Optimisten behaupten, dass zukünftig sogar computergesteuerte Maschinen gebaut werden können, die auf molekularer Ebene kleine Zellen ersetzen können oder sogar ganze Organe ersetzen können. Sollten wir darauf vertrauen? Nun halten wir uns doch an Tatsachen. Und Tatsache ist, dass die Wissenschaft zwar vielen Menschen zu einem längeren und gesünderen Leben verholfen hat, aber ewiges Leben, und das konnten sie noch niemandem verleihen. Warum nicht? Nun, einfach gesagt, deshalb, weil die Ursache des Alterns und des Sterbens außerhalb des Bereiches der menschlichen Wissenschaft liegt. So etwas kann nur Jehova Gott. Und Diener in alter Zeit, wie auch Diener in neuerer Zeit, vertrauen daher auf die Auferstehung. Da genügend Zeit vergangen ist, um zu erkennen, wozu die Missachtung der Gesetze Gottes führt, ist daher auch die Zeit nahe, zu der Gott die Angelegenheiten hier auf der Erde neu ordnen wird. Und dazu zählt eindeutig, dass Jehova Gott die Toten wieder zu ewigem Leben führen wird. Ja, Jehova, er ist fest entschlossen, seine Diener aufzuerwecken, sodass man sie bereits heute schon als lebend bezeichnen kann. Wir lesen dazu einmal einen Text im Matthäusevangelium, Matthäus Kapitel 22, der Vers 31 und 32. Matthäus 22, Vers 31 und 32. Was die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt wurde, welcher sprach? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Jesus führte hier ein Gespräch mit den Sadduzäern. Die Sadduzäer waren eine Gruppe jüdischer Priester, die mit dem Judentum in Verbindung standen, die nicht an die Auferstehung glaubten. Und Jesus sagt hier zu ihnen: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und die Schriftstelle ist insofern interessant, dass die Sadduzäer diese Worte gut kannten. Denn sie stammten ja von einem Menschen, den sie verehrten, von Moses. Und das, was Jesus Christus hier zitiert, war etwas, was sich in einem Gespräch zwischen Moses und Jehova am brennenden Dornenbusch zugetragen hat. Und zu diesem Zeitpunkt war Abraham bereits über 300 Jahre tot, der Isaak über 200 Jahre und der Jakob 197 Jahre. Aber trotzdem erwähnt Jehova hier zu dieser Zeit: Ich bin ihr Gott. Die Sadduzäer wussten damals also, dass Jehova nicht irgendein heidnischer Gott einer legendären Unterwelt war, sondern sie wussten, dass Jehova ein Gott der Lebenden ist, wie es Jesus sagte. Und was bedeutet das? Nun, Jesus fasst es ja sehr schön zusammen, wenn er sagt: Für ihn, für Jehova, leben sie alle. Jehovas geliebte Diener, die gestorben sind, haben in seinem unbegrenzten, nie nachlassenden Gedächtnis also einen sicheren Platz. Und Jehova ist so fest entschlossen, sie aufzuerwecken, dass man sie bereits jetzt schon als lebend bezeichnen kann. Was für eine herausragende Aussicht. Ja, was für eine Gewissheit uns doch Jehova und Jesus Christus durch diese Worte geben. Wird aber ewiges Leben im Paradies langweilig sein? Nun, zunächst einmal gilt es doch zu berücksichtigen, dass dieses Angebot, ewiges Leben zu erhalten, von Jehova Gott persönlich stammt. Und Jehovas Haupteigenschaft ist die Liebe. Und Jehova weiß mit Sicherheit, dass wir sinnvolle Arbeit benötigen, um glücklich zu sein. Und daher wird niemand von uns im Paradies sich wie ein kleines, unbedeutendes Rädchen in einem großen Getriebe sich zu fühlen brauchen. Außerdem ist ewiges Leben ein Geschenk. Und Jehova bietet es nicht wahllos jedem Menschen an, sondern er bietet es nur denen an, die seinen Sohn Jesus Christus annehmen und dann auch seinem Beispiel folgen. Ist daher mit dem Tod alles vorbei? Nun, wir selbst, wir haben es in der Hand. Wir sind gefordert, die Weichen des Lebens richtig zu stellen und in der Folge dann auch die richtigen Ziele festzulegen. Jehova Gott und Jesus Christus, sie haben auf jeden Fall alles Erdenkliche getan, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist.